Grüezi miteinander und herzlich willkommen bei den Filminatoren. Ja, leider Zoe immer noch in der Ferien. Ich glaube, heute kommt sie zurück. Wir nehmen am 1. Juni auf. Die Folge kommt allerdings wahrscheinlich erst so Mitte Juni raus. Und bei mir dafür als Gast dabei, der Dominik. Hoi Dominik.
Sali Christoph, Sali.
Dominik, dich kennt man ja auch in der Schweizer Podcast-Welt. Was hast du für Podcasts? Du hast ja mehrere, gell?
Ich finde es immer so krass, wenn jemand sagt, mehrere Podcasts, das klingt wirklich so, als hätte man gehabt, das Leben irgendwie. Aber das ist toll. mein Hauptpodcast, wo mein Hauptnachher in der Schweiz geplant ist, von Innendruckt, mein Fußball-Podcast über den FC Basel. Das ist so der allererste, den wir gestartet haben, vor ja, 2,5 Jahren. Mhm. Er läuft sehr, sehr gut. Wir haben jetzt gerade die 100. Folge gefeiert vor ein paar Wochen. Das ist für uns eine riesige Sache gewesen.
Haben wir einen Stargast gehabt, oder?
Wir haben einen Stargast gehabt. Marco Streller ist zu uns gekommen. Das ist für uns eine Riesensache. Das ist so groß gewesen, das haben wir sogar auf YouTube dann gestellt, weil es uns so geflasht hat. Und dann ist schon Corona mal gekommen irgendwann, oder? Die komische Krankheit da. Und man hat plötzlich noch ein bisschen mehr Freizeit gehabt. Und dann habe ich gedacht, ich bin ja auch ein sehr grosser Filmfan. Ich habe über 10 Jahre für das Kultmagazin geschrieben, in Zürich übrigens, ja, kult.ch. Mhm. Gibt es eigentlich immer noch offiziell. Geht gerade nicht mehr so viel. Und plötzlich hast du mehr Zeit und willst mal einen hochdeutschen Podcast machen über Filme, vor allem über Actionfilme. Und das hat sich jetzt eigentlich verändert in mein Projekt, das Actionkult heisst. Mhm. Hochdeutsch gesprochen, ja. Okay. Und dort werden eigentlich nur Actionfilme besprochen. Oder was immer ich eigentlich Bock habe drauf. Weil es ist wirklich mein eigenes Ding. Ich lade auch immer einen Gast ein, um über einen Film reden. Und Christoph, ich tue immer Einladungen erweitern. Das heisst, du kommst irgendwann mal zu mir. Wenn du dich ins Hochdeutsche getraust.
Ja, das ist easy.
Und das sind so meine Dinge gerade. Und ganz, ganz neu, muss ich noch ergänzen, das ist eigentlich, ich bin jetzt seit ein paar Wochen auch einmal pro Monat noch zu hören beim grossartigen deutschen Filmpodcast Bullets und Fists.
Okay.
Dort hat es ein Plätzchen frei gegeben, ich bin angefragt worden und jetzt gehöre ich zu dem Team und finde ich sehr cool. Dort reden wir diesen Monat über ein wunderbarer Film namens Der Chill-Faktor, den du sicher kennst.
Ich kenne den Titel, aber ich weiß nicht, ob ich den gesehen habe.
Ja, dann haben wir den Film nicht gesehen. Und wenn das durch ist, wenn der gekommen ist, dann rede ich mit dem Tom Burgas wirklich monatlich über einen Uwe Boll-Film. Okay. Und zwar über alle. Angefangen bei seinen ersten bis zu seinen letzten. Ja, wir wissen, was wir uns andienen, aber ich muss auch sagen, wir haben schon 4 Folgen aufgenommen und das ist ein Riesenspass.
Okay, ah, super. Ja. Ja, ich kann Action Cult kann ich mindestens eine Folge, die mit dem Spike von Sinneswiss, wo wir über das A-Team geredet haben.
Ja, das war eine ganz kurze von fast 3 Stunden. Ja,
ja, ich habe die eben während dem Bruckor-Festival hat Spike gesagt, ja, jetzt kommt sie glaube ich raus, oder morgen, oder heute, oder morgen. Dann habe ich gesagt, okay, ich höre mal rein. Und dann hat mir glaube ich schon vorgewarnt, dass es auf Hochdeutsch ist. Und ich habe dann auch nach 3-4 Stunden habe ich dann wieder in den Film rein müssen und habe Spike gesagt, du, ist mega spannend, ich liebe das A-Team, aber Hochdeutsch von euch zwei Basler ist irgendwie komisch. Wenn du mit einem deutschen Gast redest, ist für mich völlig anders. Ja. Und dann habe ich gesagt, du, Spike, ich habe jetzt reingelassen, aber ist okay, oder? Und dann habe ich aber tatsächlich, als ich am nächsten Morgen nicht so früh müssen raus, habe ich die restlichen 2 Stunden, 15 oder so, habe ich noch gehört. Und es ist mir irgendwann dann nicht mehr aufgefallen, ehrlich gesagt.
Sinneswiss hat natürlich auch einen riesen Vorteil. An dieser Stelle liebe Grüße an die 3 wunderbaren Kollegen. Riesen Podcast. Toll habe ich sie kennenlernen, mehrmals schon. Sie reden halt generell über Filme, oder? Und ich gehe halt in eine Sparte. Ich bin in einer Nische fast schon. Und ich habe dann überlegt, wenn ich das so Schweizerdeutsch mache, ich habe da wirklich lange mit mir gehadert, dann hören 30 Leute zu.
Yeah.
Wenn ich es auf Hochdeutsch mache, also 300 zu momentan. Das ist schon der Unterschied. Yeah. Oder?
Okay.
Und es ist immer noch im Wachstum, weißt, 14, 15 Episoden draussen. Es kommt etwa so alle 2 Wochen kommt eine weitere. Und da kommt am Samstag Aufnahmen, wo mich unfassbar freue. Wir reden, ich und der Gast, wir reden über Karl-May-Film.
Ah, okay. Ja. Die höre ich sicher ein. Ich
habe einen richtigen Karl-May-Fan gefunden in meinem Umfeld. Der wirklich auch Kostüm hat, wo hier an die Karl-May-Festspiel geht. Und ich habe mir extra für den Podcast jetzt, ich habe monatelang mir durch praktisch alle Karl-May-Filme geschaut. Oh okay. Ja, kann ich. Krass. Und ich bin psychisch jetzt angeschlagen. Das kannst du glauben, es geht mir nicht mehr gut. Nein, sag ich, es ist wirklich, irgendwann hast du so einen Mischmasch im Kopf, weißt du, was welcher Film ist noch was. Und ja, es sind halt so Kindheitserinnerungen, gerade was aufleben los mit dem hier.
Ja, nein, es ist, das mit dem Hochdeutschen gesehen, ich habe im gleichen Podcast bei uns, wenn ich habe zwei oder drei Folgen mal mit deutschen Gästen aufgenommen und habe die logischerweise auf Hochdeutsch gemacht. Und es sind einfach gut, ich habe natürlich auch dann Werbung gemacht in deutschen Filmgruppen dafür und er selber auch. Und die sind schon, also nicht gerade das Zehnfache, aber ich würde sagen, etwa 7- oder 8-fache ist es dann schon gewesen. Mm-hmm. Aber das ist ja die einzige die Frage, die mich immer daran gehindert hat, früher einen Podcast zu machen. Ich konnte mich nicht entscheiden, niemand hat mir geholfen. Mm-hmm. Gut, niemand hat wollen mitmachen von meinen Freunden.
Das ist die andere.
Dann habe ich dann die Podcast-Partnerin auf anderem Weg kennengelernt und wir haben uns auch lang mit dieser Frage umgeschlagen und haben es dann halt auf Schweizerdeutsch.
Das ist bei uns im Fußball-Podcast eigentlich ziemlich das Coolste gesehen. Du musst einfach, wenn du den richtigen Partner hast für so Scheiss-Track, und das habe ich mit dem Patrice. Wir haben immer mal wieder so kleine Projekte gehabt und ich habe einen Podcast gelesen vor etwa 3 Jahren, da bin ich zu ihm gegangen, habe ihm geschrieben, er schafft auch mit der gleichen Firma wie ich, das macht es noch einfacher. Und geschrieben in unserem internen Chat mal so, du in der Pause, Patrice, hättest du Bock mit mir einen FC Basel Podcast zu machen? Und seine Antwort ist etwa gesehen, so 3 Stunden später, ich habe mir gerade ein Mikrofon bestellt, und zwar das da. Und da habe ich gewusst, so macht man das und wir sind immer noch dabei. Das super. Ist ja, die Kunst ist beim Podcast nicht aufzuhören, oder?
Ja, das ist so.
Die meisten hören nach 2 Folgen auf und
ja,
das ist dann schon.
Genau.
Yep.
Ja, gut. Wir haben ja eine kleine Tradition in unserem Filminatoren-Podcast, dass wir zuerst immer noch nach der Begrüßung kurz erzählen, was wir zuletzt geschaut haben, die letzten paar Tage, die letzten paar Wochen. Was hast du gesehen?
Also zum einen, der Film kommt mir beim Lustigen an, was ich gesehen habe. Ich habe es jetzt dir kurz noch in die Kamera, damit du es siehst. Ich erzähle es dir anders. Ich plane für meinen Podcast, was eigentlich völlig nicht zum Titel passt, Action-Kult. Ich plane eine Urlaubsepisode, weil ich gehe in die Ferien irgendwann. Und ich plane mit dem Tom Burgas 3 Urlaubsfilme zu besprechen. Und ich spoilere jetzt einen von denen, was wird sein. Mann spricht Deutsch mit dem Gerhard Polt.
Okay, das macht mir Angst.
Es hat mir auch Angst gemacht, wenn ich es gesehen habe. Da geht es halt... Urlaubsfilme, es gibt ja eigentlich keine guten Schweizer Urlaubsfilme. Also bitte, das nennen wir einen, ich kenne keinen.
Ich kenne keinen.
Dann habe ich unglaublich, es gibt Möglichkeiten. Ich möchte auch ein bisschen mit dem Urlaubsthema spielen, oder? Und das ist jetzt so ein Film, wo es halt wirklich die typische Klischee-Familie aus Deutschland zeigt, wo in Italien am Strand ist und wie sie sich verhalten mit ihren Tagträumen, die sie haben und allem. Und es ist Klischee pur.
Okay.
Aber es ist ja genau das, was wir dann darüber reden, auch die Deutschen wieder, mit dem Tierchen. Die Deutschen, wo da komische Fantasien haben mit den Frauen nebenan. Es ist wirklich völlig abstrus und aber nicht so schlecht, wie man meint. Also ich habe verstanden, was der Gerhard Polt mit dem wollte bezwecken und sie haben sich einfach selber durch den Gacko gezogen und das habe ich wirklich großartig gefunden. Dann muss ich erwähnen, dass ich Top Gun Maverick gesehen habe.
Okay.
Und ich mich freue, endlich irgendwie darüber zu reden, kurz, weil Top Gun 1. Also meine Freundin hat Top Gun 1 mit mir gesehen, vor ein paar Wochen das erste Mal. Den vorher nicht wirklich kennt, oder? Wir haben gewusst, wir gehen bei Freunden den Bärchen schauen, also muss sie bereit sein. Yeah. Und sogar beim Wiederschauen habe ich mir sagen, ein bisschen peinlich, ehrlich gesagt, an gewissen Stellen. Die ganze Liebesszene ist schrecklich eigentlich. Und Kitsch ohne Ende. Und dann kommt der Top Gun Maverick. Und ich bin, ich weiß nicht, ob du das weißt, ich bin nicht der grösste Fan vom aktuellen Kino.
Also, nein, das weiß ich nicht.
Ich schaue relativ wenig neues Zeugs, weil immer wenn ich etwas schaue, bin ich meistens massiv enttäuscht. Weil es alles so weich gekochte Scheiße ist ein bisschen, alles so, man darf nicht mehr anecken. Und auch wenn dann Netflix mit einmal einen Film macht, dann weißt du, kannst du von Anfang an sagen, was für Schauspieler sind drin, welche Hautfarbe haben sie, welche sexualisierte Orientierung haben sie. Du weißt auch von Anfang an, das ist alles so ein Einheitsmüll.
Yeah.
Und das schießt mir alles nur noch an. Und jetzt kommt so eine Top Gun Maverick, wo Tom Cruise, der in einem Monat 60 wird, einfach abliefert. Ein Film, der massiv besser ist als der erste.
In allen
Belangen. Okay. Mit einer Love Story, die sehr geerdet ist, wo du findest, das ist echt. Weißt? Und mit Flugaufnahmen, wo du so. Also ich bin da gehockt und. ich habe nicht gewusst, was sagen stellenweise, weil sie auch Tribute gezahlt haben im ersten Film, dann auch an verstorbene Figuren, an den verstorbenen Regisseur vom ersten, also kleine Details, wo du musst sagen, wow, also ich bin, ich hadere noch mit mir, ich tue immer Filme auf Moviepilot bewerten noch, und auf Letterboxd, noch ein bisschen zu wenig, müssen wir jetzt weitermachen. Ich überlege dem eine 10 von 10 geben, bin ich ganz ehrlich. Und der zücke ich wirklich selten. Ich habe es noch nicht gemacht, aber ich werde ihn vielleicht nochmal schauen. Und dann, wenn der nochmal gut ist, dann... Hey, okay. Heißer Tipp.
Ja, dann gehe ich dem nächsten Montag, ist ja Pfingstmontag, genau, gehe ich den wahrscheinlich schauen. Also ich habe noch 2-3 andere auf der Liste, aber die sind eben vor 4 Wochen schon rausgekommen, da habe ich die Lust schon wieder ein bisschen verloren. Mhm. Und das mit dem Kino, wo du das erzählst, habe ich gedacht, hey, Mann, ich gehe 3-mal in der Woche ins Kino. Also jetzt, außer dem Mai, hat es ein bisschen abgenommen. Und habe mir überlegt, im Moment mal, ich gehe einfach nur immer in das Kino, wo so 60er und 70er Jahre Filme laufen. Ich habe ein GEA, ein Jahres-GEA beim Filmpodium. Ja. Und durch das gehe ich halt, und ich, lustigerweise arbeite ich auch noch gerade 300 Meter davon weg. Und immer auf dem Heimweg, wenn etwas Gescheites läuft, gehe ich dort hin. Und, aber im Kino kann ich dir nur sagen, dass du könntest dir wieder mal einen anderen Kinofilm geben. Der kommt, glaube ich, Mitte Juni aus in der Schweiz. Den hast du sicher auch schon gehört. Wie heisst der Titel? Everywhere, Everything?
Ja, Every, at once. Genau.
Yes. Den habe ich vor 2 Wochen in der Pressevorführung gesehen. Und ich kann nicht sagen, dass das jetzt einer von meinen Top 50 Filmen wäre von allen Zeiten oder so. Ich kann ihn noch nicht einordnen, auch 2 Wochen später noch nicht. Aber das ist wirklich ein Film, der lohnt sich im Kino anzuschauen. Der ist wirklich, der haut einem um. Und es sind Sachen drin, die du noch nie in einem Film gesehen hast, würde ich behaupten.
Also effektiv, der Film ist mir auch von 2 anderen Seiten etwa genau gleich empfohlen worden, wie von du es jetzt sagst. Und ich werde ihn schauen, im Kino, wo auch immer, ich werde ihn auf jeden Fall noch schauen. Das super, ist ganz klar. Ja.
Super. Also, soll ich noch schnell zu meinen 2 Sachen kommen, die ich mir aufgeschrieben habe? Also, ich habe also sehr viele schlechte Horrorfilme im Mai, würde ich sagen, geschaut. Und zwar mit dem Hintergrund, also ich habe Satu zum Beispiel abonniert, neben 4-5 anderen Streamingdiensten noch. Und dort habe ich über 1200 Filme drin. Aber ich kann manchmal nicht... Also das hast du wahrscheinlich auch, dass du nicht zu jeder Zeit jeden Film kannst schauen kannst.
Yep.
Wenn ich am Abend mega kaputt bin, ziehe ich mir am liebsten Horrorfilme ein, wo ich ziemlich sicher bin, dass sie nicht so gut sind. Weil ich schaue einfach... Also Horrorfilm kannst du mir einfach alles geben. Ich schaue einfach alles. Also fast alles. Wenn es dann ganz eklig wird, dann mit so Körperausscheidung und so, dann muss ich es auch nicht mehr haben. Aber sonst eigentlich alles. Und ich habe geschaut, Monster Party, unter anderem mit der Erin Moriarty, die ich aus The Boys kenne, und mit dem Julian McMahon. Und dort geht es darum, 3 Jugendliche brechen immer wieder in Häuser ein, ich glaube in Malibu. Und dann schleichen sie sich ein. Sie melden sich an als Haushaltshilfersatz, das dritte, bei einer mega reichen Familie. Und dann eskaliert es ziemlich schnell, weil in diesem Haus findet eine mega exquisite Dinnerparty statt. Und schnell wird klar, also es geht vielleicht 15 Minuten, dass all die Gäste, die sich dann im Keller treffen, glaube ich, zum Essen, und auch die Familienmitglieder von dieser reichen Familie, sind einfach alles Mörder. Und irgend so ein Typ hat es dabei von der Regierung, der die, glaube ich, rausgeholt hat und quasi wie geheilt hat. Und das ist dann wie eine jährliche Selbsthilfegruppe, die sich trifft. Und ja, und dann eskaliert es einfach mit wilden Kills und man hätte es viel besser können machen, Charaktere noch ein bisschen cooler machen, weil es hat wirklich so schräge Figuren drin, wo halt die meisten davon bemördert sind und dann haben sie es ein bisschen verpasst, aber mir langt das dann halt, wenn ich so 4-5 Kills sehe, wo ich denke, oh, das habe ich jetzt also noch nie gesehen und er ist so mittelblutig, also er ist nicht so explizit. Aber
so medium, okay. Medium rare.
Ja, genau. Und, was habe ich noch geschaut? Ich habe mir nochmal etwas notiert. Moment, ich muss noch spicken.
Wenn du spickst, vielleicht noch ganz kurz was für eine TV-Serie. Ich schaue.
Ja.
Und unsere Leute einschlafen gerade nebenan, wenn du am Googlen bist. Ich schaue gerade The Wire. Sagt dir das etwas?
Ja, aber noch nie gesehen. Ich weiss nur, dass sie recht gefeiert wird oder geworden ist, auf jeden Fall, ja.
Also die ist auf IMDb, glaube ich, so die höchst bewertete Serie, die es gibt, mit einer 9,3, okay. Also das ist abartig.
Wow.
Spielt in Baltimore und das zeigt halt die Drogenmilieus, in denen sogenannten Projects, das sind so Sozialbauten, hat sehr viel schwarze Leben, wo halt mit Drogen dealen, wie es halt wohl auch so ist dort, oder? Und die Serie zeigt so beide Seiten von der Medaille. Die Polizei, die ohne finanzielle Unterstützung quasi denen nachschleicht. Und immer wieder muss darum kämpfen, dass sie mal ein Telefon ablösen oder sonst irgendetwas. Und du bist halt Drogendealer, die halt Drogen dealen. Und wir schauen, dass sie der Polizei aus dem Weg gehen. Und das Ganze ist so geschickt gemacht. Also, weißt du, nicht so Highlight-Serie, wo es darum geht, oh Gott, jetzt hast du die Folge gesehen, dann ist das und das passiert. Oh, mega. Mhm. Nein, es ist so geerdet, so, fühlt sich so echt an, so erschreckend echt auch, weißt du. Okay. Wenn jemand erschossen wird, dann ist er einfach tot. Und es ist nicht so, was soll ich sagen, es ist nicht so ein Sensationstod. Weißt du, was ich mit dem sagen will? So Red Wedding-mässig.
Mhm. Ja,
sehr, sehr geerdet, sehr geerdete Serien, oder? Und, aber das schaust du nicht alles nebenbei.
Yeah.
Das ist also etwas heftiger. Also wenn wir von dich ein bisschen mieder sind, dann schauen wir lieber irgendeine Doku auf Netflix als das, weil sonst bekommst du es einfach nicht wirklich mit. Das ist schon ein bisschen klassisch. Also. Yep.
Hast du schon gesagt, das habe ich vielleicht verpasst, wo sie läuft? Oder hast du sie auf DVD? Oder?
Das ist ein Problem. Es ist auf DVD erhältlich momentan. Blu-ray bin ich mir sicher. Du findest es momentan auf keinem Streaming-Anbieter, was halt auch die übliche Krux ist, oder?
Ja, aber auch gerade mein Glück. Ich bin eigentlich fast um jede Serie und jeden Film froh, der nicht gerade irgendwo auf einem Streamingdienst läuft. Ich habe nur schon auf Disney Plus wieder gesehen, ah, das sind ja auch die Filme, die ich wieder mal schauen könnte und so. Und bei Serien ist es eigentlich noch viel schlimmer, weil ich habe früher fast nur Serien geschaut und Filme nur im Kino. Und das hat sich jetzt, jetzt hat sich beides leider ergänzt. Und genau, wie jeder Filmfan hat er das gleiche Problem mit der Zeit, oder?
Ja, also mit den Verfügbarkeiten von den Filmen, die du schauen kannst, oder?
Ja, genau. Also ich habe jetzt wieder gesehen, ich habe halt nur einen kurzen Eintrag bei mir im Skript gemacht. Der Bye Bye Man habe ich noch geschaut.
Sagt mir nichts.
Das glaube ich ist ein bisschen etwas wie Candyman. Wir dürfen den Namen nicht sagen. Mit der Carrie Ann Moss und der Faye Dunaway in kleinen Nebenrollen. Was bei der Faye Dunaway schade ist, dass sie keine größere Rolle hat. Bei der Carrie Ann Moss zum Glück hat sie keine größere Rolle, ist meine Meinung. Und der Film ist ganz okay, wenn man es mit so Filmen wie Candyman kann umgehen kann. Aber auf einem dabei hat er, glaube ich, mit 4,4 oder so. Also, kommt nicht so gut an, der Film. Er ist auf Tele 5 gelaufen, dort läuft ja öfters mal solche Filme, die eher zu den schlechteren Filmen zählen.
Ja, natürlich, natürlich.
Genau. Jetzt, Dominik, bevor wir zum Hauptfilm kommen, würde ich gerne noch wissen von dir, gibt es eine Lieblingsserie oder einen Lieblingsfilm, den du hast?
Lieblingsfilm, da kann ich sogar gerade mal einen Querverweis machen zu unseren Kollegen von Sinneswiss, weil ich habe dort dürfen über meinen Lieblingsfilm reden, Anfang letztes Jahr irgendwann, und das ist nämlich Casablanca.
Ja.
Finde ich ein mega Film, ich immer noch, das ändert auch nicht mehr im Jahr. Ich finde den Film unfassbar grossartig von allen Seiten. Das immer, ich schaue den all Jahr vielleicht einmal, das haben zwar, wieder mal nötig sogar, aber der ist einfach grossartig. Spielt halt 1942 während dem Zweiten Weltkrieg. Wer es nicht kennt, spielt in Casablanca offensichtlich. In einer kleinen Bar, Rick's Café, wo der Besitzer auf seine Ex-Freundin eigentlich trifft. Und sie ist aber jetzt Freundin von so einem Widerstandskämpfer gegen Nazis. Und in Casablanca lebst du mit Nazis. Also das ist alles. Das sind Halunken, das ist Polizei, das ist Kriminalität ohne Ende. Flüchtlinge, die weiterreisen nach Amerika, wo die Exit-Visas kaufen. Casablanca ist ein riesiger Film. Mhm. Und ein Brett. Und wenn es nicht da ist, dann wäre es Heat. Michael Mann, sein Heat ist einfach.
Okay. Darf ich noch schnell fragen? Ich erzähle dir gerade, warum ich frage. Wie heisst der Hauptcharakter Rick wie viel?
Rick Blaine.
Ah, weil ich habe vorgestern, oder das war von letzter Woche eine Aufzeichnung, wer wäre Millionär geschaut. Und dann ist die Frage gekommen, von welcher Filmfigur sind vier Zitate in den 100 wichtigsten Zitaten von US-Filmen. Und dann ist der Forrest Gump gekommen und noch drei andere. Und der einzige Name, wo mir... Ich konnte nicht zuordnen, ist der von Casablanca. Und wo das so rausgekommen ist, ich dachte, es sei vielleicht ein 70er-Jahr-Film. Also jetzt nicht Casablanca, aber der Charakter. Und wo sie dann gesagt hat, Casablanca, habe ich mich Grund und Boden geschämt, weil das ist einer von der Lieblingsfilm von meiner Mami.
Hat die Mami guten Geschmack in dem Fall, siehst du?
Sie hat zu meinem Lieblingsfilm, wo Spiel mir das Lied vom Tod ist, bin ich durch meine Mami gekommen. Und meine Mami ist überhaupt kein Filmfan. Sie kennt wahrscheinlich etwa drei Filme wirklich mit Namen.
Kennt sie aber
nur
die guten.
Das sind zwei davon, ja, genau.
Das kannst du machen.
Nur die guten gemerkt. Genau,
das macht es einfach.
Genau. Hast du auch noch eine Serie, die dich vollpackt hat, von A bis Z.
Ja, nach allem, neben allem Science-Fiction-Zeug, das ich schaue, würde ich schon sagen, The Shield, wenn du das kennst. Das ist von Sean Ryan und von Kurt Sutter. Und Kurt Sutter hat später Sons of Anarchy gemacht.
Ah, und du hast das
sehr
ist
sehr viel Darsteller von The Shield in Sons of Anarchy und umgekehrt logischerweise auch.
Wirklich?
Oh, es ist eine Riesenserie. Ist halt auch bei uns hierzulande nicht gross gelaufen.
Das ja, ist, Fox ist sie, glaube ich,
Fox, bei ihr, oder wo auch immer, keine Ahnung. Ich habe sie erst auf DVD mal gesehen. Es sind 7 Staffeln. Und es geht um eine Polizeieinheit in einem fiktiven Bezirk von Los Angeles. Der heißt Farmington. Und die Bullen, sagen wir so, Michael Chiklis ist die Hauptrolle. Walton Goggins ist dort gross geworden.
Okay.
Glenn Close hat irgendwo mitgespielt, Forrest Whitaker hat mitgespielt. Das ist eine Serie, die Bullen, die haben Familie, ein Leben, die haben einen Code, die wissen, wir, also wenn du irgendeine Vergewaltiger rum ist, der Typ, der ficken wir, sorry, reden wir mal Klartext. Aber wenn wir nebenbei noch ein bisschen Geld machen und ein bisschen Drogen einpacken, dann machen wir es, okay? Und du siehst in dieser Serie, wie die eigentlich immer tiefer in den Kriminalitätsstrudel kommen, bis es irgendwann schwierig wird, einen Ausweg zu finden. Sagen wir es so.
Okay.
Und die Serie ist für mich ist sie ein absolutes Meisterwerk. Absolutes Meisterwerk. Völlig unterschätzt. Ich preise die an, wo ich nur kann. Und kein Schwein lässt auf mich.
Ja, also, ich habe sie mir aufgeschrieben. Das heisst noch nicht, dass ich sie in den nächsten 3 Wochen schaue, aber weil das packt mich völlig und ich finde es ein bisschen unerklärlich, dass ich, also ich habe noch nie vom Inhalt in dem Fall gehört, weil das wäre eine Serie gewesen, die ich mir auch sonst aufgeschrieben hätte.
Die Serie ist ein Brett, das ist ein absolutes Brett. Da hast du die darstellerischen Leistungen von diesen Menschen, ist unfassbar. Du hast so kleine Mini-Arcs, das ist ein overarching Arc, der durchgeht durch die ganze Season und durch die ganze Serie und auch sollte ich über mehrere Folgen gehen, oder? Also wenn der eine Polizist einfach nur einen Mordfall klären muss, das geht für 3 Episoden lang. Das ist ein Streifenpolizist, der gläubig ist, merkt aber, dass er schwul ist und seine Partnerin will ihm das begrifflich machen, du bist eigentlich schwul und das ist okay. Und gleichzeitig wird er gemobbt. Also weißt, es ist so viele Facetten
dieser Serie, drin,
wo unglaublich ist und also ich kann es nur ans Herz legen, wenn ich es allen meinen Arschloch-Kollegen immer ans Herz legen. Schau endlich den Shield, Patrice, schau endlich die Serie, Mann. Du machst mich fertig.
Also schau, ich sage dir eins, vor 2 Wochen habe ich mit dem Dodo von Streamaway eine Folge aufgenommen und er hat mir Euphoria ans Herz gelegt und ich habe die Folge, die 3 Staffeln 3 Tage später durchgehabt. Also darum, ich mache das meistens schon, wenn ich mir etwas aufschreibe von meinem Podcast.
Bei The Shield gibt es eine wunderbare Box. Zumindest auf DVD. Ich bin jetzt nicht sicher, ob es eine Blu-ray gibt. Aha. Und ich würde mir die an deiner Stelle holen und richtig genießen. Kommt ja auch Pfingstwochenende von uns zu, habe ich gehört.
Oder? Ja, genau.
Fast Shipment irgendwo und dann kannst du das dir reinziehen. Und es ist ein sehr gutes Wochenende, das dich sehr mitnimmt, ich sag's dir.
Okay, ja, bin ich gespannt. Ich schaue sicher mal in die erste Staffel auf jeden Fall, ich hoffe, dann vielleicht nicht alles durchsuchen.
Ja, ja.
Also, kommen wir zum Hauptfilm Dangerous Minds. Deutscher Titel Wilde Gedanken, glaube
ich,
oder?
Also, ich kann immer als Dangerous Minds bezeichnen, schon dann. Also,
ja, ich glaube,
sie haben so einen Untertitel Wilde Gedanken noch geil im Deutschen, weil der deutsche Zuschauer ist schon zu dumm, um irgendetwas zu verstehen, meinen die.
Also, ich kann nicht mal realisieren. Also, als ich dann geschaut habe vor 15 oder 20 Jahren, habe ich gar nicht gecheckt, dass es eben noch einen deutschen Untertitel hat.
Nein, niemand checkt das.
Ist aus dem 95, rate ich jetzt mal, oder?
Ja.
Okay. Das haben wir nicht rausgeschrieben. Und mit Michelle Pfeiffer in der Hauptrolle. Und zu der Handlung, willst du uns da etwas erzählen, Dominik?
Es ist relativ simpel eigentlich. Du hast eine Lehrerin, die eine Ex-US Marine ist. Luanne heisst sie. Luanne Johnson heisst sie, glaube ich, oder?
Luanne auf jeden Fall, ja, genau.
Und die nimmt einen Job an als Lehrerin in einer ziemlich miesen Schule in einer noch mieseren Gegend. Mhm. Dieser Schule, das siehst du schon in der Einführung, hast halt auch sehr viele farbige Leute und das ist halt in solchen US-Filmen immer automatisch ein Pseudonym für «Es ist gefährlich».
Yeah.
Ist aber wohl auch nicht komplett unwahr, wenn du schaust, die School-Shootings, was es gibt. Also ist das quasi, es wirft quasi ein Schatten in unsere in Zukunft, wo wir jetzt eigentlich sind. Also. Mhm. Und die Luanne, die kommt dort eine Klasse über, die sehr so wild ist, nicht zähmbar. Also ich glaube, die Schüler will man am liebsten loswerden. Und sie sieht einfach nur, okay, zum einen, ich brauche das Geld, ich brauche den Job und gleichzeitig hat sie ein gutes Herz und möchte ihren Kindern eigentlich helfen. Und Kinder sind nicht Kinder 5 bis 7, sondern eher 16 aufwärts. Und gespielt von Schauspielern, die fast 30 sind, aber das ist ja egal.
Ah, ist das so? Wirklich?
Also der eine bin ich noch, ich glaube 28 gesehen.
Ah, okay.
Das ist halt so viel noch so gesehen.
Ja, es ist sogar heute habe ich das auch gekriegt. Bei dieser Serie Euphoria hat es mich total rausgeworfen, weil ich bin dann nicht extra anschauen, aber ich habe bei einem gedacht, hey, sorry, die sieht wie 30 aus, ich kann doch nicht ein 16-jähriges Mädchen spielen oder eine junge Frau spielen.
Das ist natürlich ein Problem.
Und sie sind wirklich 8, 29.
In den USA ist noch ein Problem, dass wenn du Kinderdarsteller nimmst, die dürfen nur zu gewissen Zeiten am Set sein.
Ja, klar.
Und dann haben die noch Schule und alles. Und das ist dann immer schwierig. Dann sind die gerne mal einen Schauspieler nehmen, der vielleicht schon 18 war, ist. Für eine Rolle für einen 14-, 13-Jährigen, keine Ahnung. Einfach damit es rechtlich verhebt. Jetzt bei diesem Film sind es andere Gründe gesehen, keine Ahnung, aber... Jo. Und ich habe effektiv, ich habe den ausgesuchten Film, weil ich das Gefühl habe, kein Schwein redet darüber. Mhm. Da ist völlig... Da ist schon in den 90er Jahren und ich weiß nicht, wie bist du auch so Jahrgang 83 rum? So?
6 Jahre älter.
Okay, 6 Jahre älter sogar, alter Mann. Jedenfalls, aber du, auch für dich ist der Film, wo du es auch sehr präsent erlebt. Da bist du Anfang 20 gewesen, oder? Und, und das ist der, ich habe das Gefühl, es war fast ein Hype rum, auch wegen dem Song. Coolio's Gangsters Paradise ist ja auf und ab gelaufen. In Bravo TV, wie hat das geheißen? In den Charts, überall ist der Coolio gewesen. Mhm. Und ist jetzt der Film zum Lied oder das Lied zum Film?
Ja, das ist eine gute Frage.
Bin ich nicht ganz sicher, ehrlich gesagt.
Ja.
Aber ich finde, man muss über den Film heute nochmal reden. Mit allem, was in den USA gerade passiert, jetzt haben sie 202 Mass-Shootings gehabt dieses Jahr. Immer wieder an Schulen.
Krass.
Das ist doch unfassbar. Und es ist voll erst Juni.
Ja, ja.
Das kann doch nicht sein, oder?
Ja, das ist traurig. Ja, ich würde vielleicht nur zur Handlung noch ein bisschen ergänzen, eben, dass man sich ein Vorstellung machen kann, wer den Film noch gar nicht kennt. Ihr gelingt, also der Lehrerin, der Luan, gelingt es ein bisschen das Vertrauen überzukommen von den Schülern, indem sie unter anderem ein bisschen Karateunterricht gibt oder indem dass sie als Aufgabe gibt, dass Songtext von Bob Dylan sollen interpretiert werden. Und ja, es ist relativ unkonventionell, sagen wir es mal so.
Und ich habe das mit dem Karate ist mir am meisten geblieben. Ich habe den Film aber auch effektiv nicht mehr geschaut seit den 90er Jahren. Also ich habe den erst jetzt wieder geschaut, weil ich gewusst habe, mit dir bespreche ich das. Und meine Freundin ist Heilpädagogin an einer Schule in Basel. Ich dachte, weißt du, komm, schau mal zusammen. Du kannst den Abend mal zu oben vor dem Fernsehen weitermachen. Du siehst, wie die das in Amerika machen, Karate, okay. Es ist schon sehr fragwürdig, was die Luan alles macht für ihre Kids. Wenn wir jetzt mal ehrlich sind, sie erzählt am Anfang im Vorstellungsgespräch, also zeigt ihre Direktorin, wie viel sie wird verdienen. Weißt du die Zahl noch? Hast du es gemerkt?
Nein.
24.500 Dollar im Jahr.
Okay. Ja.
Und ich nehme mal schwer an, das ist in den USA effektiv noch ein halbwegs realistischer Lehrerlohn. Ich glaube, so ist es in etwa wirklich. Mhm. Aber was die Luan mit dem Geld alles macht, also sie ladet ihre Schüler ein, in den Vergnügungspark. Bist du schon mal in Amerika gewesen?
Ja, ein paar Mal schon, ja.
Bist du mal in Disneyland gewesen?
Nein, nur in den Universal Studios. Gut,
dann weißt du aber, was das kostet, bin ich ja gewesen.
Ja,
also,
das ist schweineteuer.
Bist du mal 15 Schüler in die Universal Studios einladen, so als Beispiel.
Ja,
dann
ist der Lehrerlohn weg.
Ist der Lehrerlohn aber etwa weg.
Ja.
Und dann tut sie, also das ist ein von den Aspekten, die sie gemacht hat, um ihre Schüler auch zu belohnen irgendwann. Sie hat mehrere Belohnungssysteme eingeführt, oder? Also ich einfach, als Kind habe ich das irgendwie cool gefunden, die probiert auf sie einzugehen und so. Und ich habe das Gefühl, ich kaufe sie einfach. Also haben wir eine Schokostängel und jetzt sind wir anständig mit mir bitte. Also so ist es mir irgendwie ein bisschen reingekommen.
Ja, ist so. Also mir natürlich auch, aber ich habe es dann lustig gefunden, weil ich habe den Film erst heute Morgen um 4 gesehen. Ist mir dann lustig vorgekommen. Trotzdem habe ich die Zahl einfach nicht mitbekommen. Ja, ich habe es irgendwie völlig verpeilt, obwohl ich den Termin habe ich fest im Kopf gehabt, ich habe nicht gecheckt, dass ich den Film jetzt gar nicht mehr geschaut habe in den letzten 2 Wochen. Auf jeden Fall. Ist nur lustig, apropos Schokostängel, sie kommt ja dann am Schluss, ohne dass wir jetzt mehr verraten, kommt sie dann auch eine Süßigkeit zugeworfen rüber. Habe ich noch lustig gefunden. Also,
super.
Jetzt kaufen wir dich.
Was ich sehr spannend finde, wie bei so einem Film, das sage ich auch in meinem Podcast immer wieder, wie ein Film sich verändert, wie du als Zuschauer gerade dich veränderst, oder? Wenn ich einen Film mit 20 schaue, ist er anders, wenn ich ihn mit bald 40 schaue.
Völlig.
Und das hat mich jetzt recht geflasht eigentlich, wie mich komplett andere Sachen fasziniert haben. Die Sache mit dem Bob Dylan-Zitat finde ich großartig.
Ja. Yeah.
Das finde ich so toll. Weil das ist, glaube ich, das erste Mal gesehen, wo mir Bob Dylan genannt worden ist. Und hätte ich dann schon YouTube oder Spotify gehabt in den 90er Jahren, wäre ich der Typ das Zeug gerade hören. Das habe ich dann später auch gemacht, ja. aber du hast noch andere Wege gegeben, um eine CD zu bekommen. Und auch sind die leiseligen Szenen, die mir einfach massiv besser gefallen haben, als die krawalligen Szenen. Also die Szene, was bei meinen Schielen daheim ist, und mit den Eltern redet, und die Eltern meinen, die Eltern sagen schon, wir werden ihn knallhart bestrafen, so hart wie noch nie jemand bestraft worden, weiss doch, muss ich genau sagen, oder?
Ja, ja.
Und sie sagt einfach, ohne der Raoul, heisst er, glaube ich, würde etwas fehlen, er ist mein absoluter Lieblingsschüler, er ist grossartig. Ja. Und ich habe das so herzig gefunden, wie das überkommt. Und ich höre ja eben von vielen Leuten, die im Lehrerberuf sind, Geschichten über so Familien, die gibt es auch bei uns, wo denken, hey, unser Sohn ist eigentlich, er probiert das Beste, aber irgendwie bringt nicht auf die Reihe. Wenn dann mal die Lehrerin oder der Lehrer kommt, sagt er, der Sohn ist mal grossartig, der macht das und das. Weißt du, wie stolz du bist? Also, ja, das ist auch fast das, was mir am besten gefallen hat. So ein kleines Detail eigentlich, ich finde es mega.
Ja, da hast du schon recht. Das ist schon. Ich habe die Szene, momentan, nach nur ein paar Stunden, müssten wir ja eh alle Szenen noch präsent sein. Aber mir ist auch die Szene jetzt vor allem abgeblieben, wo sie dann ist auch mit dem Raoul schlussendlich gewesen, wo sie im Restaurant war, oder?
Ja, genau.
Die anderen zwei haben müssen arbeiten. Das ist auch recht so, wie der Kellner abflummt und der bleibt recht cool, muss ich sagen. Also, ja.
Der Raoul, der Schauspieler, das weiß ich gar nicht mehr, der heisst Rinoli Santos, glaube ich, ist das.
Ist einfach der einzige ohne Wikipedia-Eintrag von dem Film. Das ist mir aufgefallen.
Also was noch? Ich habe auch noch kennt aus Con Air.
Ah, wirklich? Spielt er mit?
Dort spielt der Transvestit auf dem Flugzeug, der später zusteigt.
Ah.
Dort haben wir noch kennt. Und bei Daylight war er auch noch dabei gewesen. Da bin ich aber nicht mehr ganz sicher, wer da war. Aber er ist dabei gewesen.
Okay. Das
kenne ich praktisch, glaube ich, nicht, was er gemacht hat.
Ja, also wenn wir schon bei den Schauspielern sind, also ich habe eh nur zwei gekannt, wobei der Kellner ist mir bekannt vorgekommen, da bin ich nicht näher nachforschen.
Nein, ich auch nicht. Ich auch nicht.
Natürlich Michelle Pfeiffer, aber ich möchte zuerst anfangen mit dem George, oh mein Gott, wie spricht man das aus? Chuncho, würde man sagen.
Sunsu, ja, was
auch nicht. Ja, genau. Es ist der männliche Hauptdarsteller, kann man nicht sagen. Es ist einfach der erste männliche Nebendarsteller, der aufgeführt wird und ist der Lehrerkollege von der Michelle Pfeiffer.
Die Bezugsperson von der Kollege, genau. Der sie auch in die Schule geholt hat. Also.
Genau. Und ja, ich kenne ihn einfach ich habe schnell seine Filmografie angeschaut, weil er mir bekannt vorgekommen ist. Und ich kenne ihn einfach von Basic Instinct, wo er den Kollegen von Michael Douglas spielt, das ist der Polizist quasi auch.
Ja.
Der Detective und Crimson Tide kennen auch.
Genau, ja.
Dort haben gefühlt alle Schauspieler von Hollywood mitgespielt, die gerade halbwegs in sind.
Ist auch ein Tide. Guter Film.
Ja, muss ich wieder mal schauen, unbedingt. Ja.
Disney Plus hätten gerade.
Oh nein.
Sorry. Ja.
Okay, super, danke für den Tipp. Und vielleicht noch schnell, also ich habe mir einfach die Filme rausgeschrieben, wo ich bei der Michelle Pfeiffer, die kann man ja dutzende Filme eigentlich erwähnen, aber ich habe mir einfach schnell die rausgeschrieben, wo mir am besten in Erinnerung geblieben sind. Ich würde dann gerne deine Meinung auch noch schnell dazu hören. Also ich habe erst gerade vor einem Jahr mit meinen Eltern gesehen, Wolf, das Tier im Manne mit dem Jack Nicholson. Ich finde den Film nicht gut, aber dort ist sie mir natürlich geblieben. Was ich dafür einen super Film finde, ist die fabelhaften Baker Boys.
Genau,
mit Jeff und Paul Bridges.
Ja.
Dort ist sie, glaube ich, auch nominiert für den Oscar, meinte ich.
Genau.
Und wo sie mir aber, also was mir als erster Film in den Sinn kommt.
Das muss jetzt einfach kommen, das was jetzt kommt, muss einfach kommen. Ich weiß genau, was es ist.
Nein, das kommt nicht.
Ach, das ist nicht das.
Nein, okay. Das kann man nicht vorstellen. Nein, ich habe den Film einfach genial gefunden mit dem Harrison Ford.
What Lies
Beneath. Der Wahrheit.
Ja, What Lies. Ist, genau, es gibt zwei Filme von ihr, die mir extrem bleiben und das ist der andere.
Ja, okay.
Ja, ich hatte einen im Kino gesehen und ich weiß noch, mit einem Schulkollegen und seiner Schwester bin ich auch schauen und sie hat so Schiss gehabt, sie ist unter ihrer Jacke verschwunden. Das ist mir wirklich geblieben, liebe Grüße an Serena an dieser Stelle. Sie ist einfach verschwunden, die hat so Schiss gehabt und es war wirklich beängstigend gewesen. Also ich habe auch dort, ich bin auch nicht der grösste Horrorfilm-Fan, bin ich ganz ehrlich, aber der Film ist mir richtig eingefahren. Es ist grossartig. Und sie ist mega. Harrison Ford aber auch. Also sie sind als Duo mega stark gewesen.
Ja, absolut. Und also ist dann der zweite Film einer, den wir noch nicht genannt haben, oder der, den wir jetzt heute besprechen?
Der zweite Film ist der, den wir noch nicht genannt haben.
Okay, sagen.
Batman. Zwei.
Aha, ja, aber ich weiß ja nicht mal, ob ich die gesehen habe. Ist das ein Tim Burton Batman?
Ja, klar.
Okay. Das verschwimmt bei mir, die vor dem Christopher Nolan. Ich habe ein paar davon gesehen, vielleicht möglicherweise auch alle, aber...
Jo, also da muss ich jetzt schon kurz einwerfen, vor allem die ersten zwei. Also eins und zwei und drei und vier sind dann schon zwei komplett andere Stil von Filmen. Also da bin ich mal knallhart. Also was Tim Burton gemacht hat mit seiner operettenhaften Märchenwelt, wo die Leute ja auch kommen, kurz tanzen fast schon. Und das Gotham in diesem komischen Steampunk-Stil. Alles ist dunkel, überall jetzt Schnee, also du willst nicht dort sein. Das ist halt schon richtig geil. Und ich habe jetzt gerade vor einem halben Jahr rum, habe ich die Batman-Filme alle wiederholt. Und ich muss sagen, Batman's Return ist einfach mein Liebling von den ersten vier, ganz klar. Also massiv Standout, massiv.
Okay, aber welche sind jetzt von Tim Burton? Nicht alle vier, oder?
Eins und zwei. Und drei und vier sind von Joel Schumacher.
Ja, aber dann können wir eh nicht... Ja, okay, das ist auch nicht so mein Liebling. Aber sorry, ich kann mit keinem Tim Burton-Film etwas anfangen.
Oh, echt? Ist im Fall gar kein Problem. Ich bin auch nicht ein mega Tim Burton-Fan jetzt.
Okay, und trotzdem findest du die Batman-Filme von ihm gut?
Ja, weil einfach ich bin mit denen aufgewachsen.
Okay,
Und die Michelle Pfeiffer ist in diesem Film einfach mega. Ich finde auch alle Schauspieler großartig, aber sie als Catwoman ist einfach perfekt.
Okay.
Absolut perfekt. Also ich kann das wirklich nur ans Herz legen. Mal.
Der erste, zweite mindestens.
Ja, also vor allem der zweite. Ja, du musst auch beide schauen. Und Michael Keaton tut ja seine Rückkehr jetzt feiern als Batman in dem Flash-Film, der da kommt, oder?
Ja.
Und allein schon wegen dem musst du ja damit die Brücke schließen, oder?
Ja.
Hast du halt wieder etwas zu schauen. Sorry.
Das ist gut. Ich habe nur noch einen Film, also zwei, die ich nicht erwähnen muss, und einen Film noch aufgeschrieben, den ich. Ich glaube, das war der letzte mit der Michelle Pfeiffer, den ich gesehen habe. Und zwar habe ich letztes Jahr alle Marvel-Filme nachgeholt.
Ja. Ja.
Und dann habe ich sie gesehen in Ant-Man and the Wasp. Und es war auch das einzige Gute an dem Film. Mhm. Sorry, liebe Marvel-Fans. Aber nein, es war nicht das einzige Gute gewesen. Aber mich hat einfach die Tochter des Professors mega aufgeregt, die man aus Lost kennt.
Jo, schau, Marvel-Film und ich, das ist eine schlechte
Sache. Okay, dann ist ja
Ich verabscheue die Filme, ich verabscheue, für was sie stehen und sie gehören eigentlich von der Welt eliminiert. Das ist meine Meinung.
Auch Guardians of the Galaxy?
Jo, die würde ich jetzt noch behalten, aber das Problem ist, das Gesamtkonstrukt ist halt einfach so eine Marketing-Scheiße, dass es mir einfach nur noch auf den Sack geht.
Ja, ist auch ein bisschen Qual gewesen, um die alle durchzuschauen.
Ja, ich weiß, ich habe es auch gemacht irgendwann, also die meisten, und habe es bereut.
Ja. Hast du noch eine Schauspielerin oder Schauspieler, die du kennt hast in diesem Film?
Ja, das war eben krass gewesen. Ich habe wirklich relativ wenig gekannt, dass ich immer so ein bisschen bekannt bin, dass ich so jeden Brunz-Nebendarsteller irgendwoher kenne. Ich hatte den einen Schulrektor, der Courtney B. Vance, habe ich es irgendwoher noch kennt, aber es war nicht mehr bewusst gewesen, woher. Eher traurig, der Emilio gespielt hat.
Ja.
Dwayne Dominguez.
Mit knapp über 30 gestorben, oder?
Jetzt mit 32. Ich glaube, das einfach mit Lunge ist nicht funktioniert. Was ist das?
Ja, so ist es. Also habe ich es heute nachgelassen.
Also ich habe einfach umgekehrt und tot gesehen. Ja. Und da hat ja eigentlich nichts gemacht vorher. Also ist eigentlich nicht der schlechteste von all den Darstellern gesehen. Also hat typische Schulbully ein bisschen. So mit der schlimmen Haaren und alles. Aber das ist schon noch krass, oder? Einfach so tot mit 32. Scheiße.
Vor allem ist es der, der mich interessiert hat, gar nicht anschauen, tot. Und dann ist es ein bisschen morbid, aber ich habe dann gedacht, ja, ich hoffe, die sind nicht alle ja schon alle weg jetzt. Aber es sind die, die aufgeführt wurden, sind zumindest auf Wikipedia, es scheinen alle noch zu leben.
Ja, das scheinen alle noch zu leben, das habe ich gesehen. Ja. Und, was man noch sagen muss, das ist natürlich ein Film aus der Schmiede von Jerry Bruckheimer, oder?
Ja.
Und ich bin natürlich als Jugendlicher ein ganz grosser Anhänger von dem Logo gesehen am Anfang.
Ich auch.
Don Simpson. Das ist einfach eine Garantie, wie ein Gütesiegel. Jetzt kannst du gute Unterhaltung geben, oder? Und Don Simpson ist ja im 96 gestorben. Mhm. Und Brooke hat dann allein weitergemacht. Und auch dort ist einfach nur gewusst, du hast einfach was, du bekommst The Rock, Con Air, Staatsfeind Nummer 1, Gone in 60 Seconds, all die Filme, ob sie jetzt als gut anschaust oder nicht, aber die haben einen Unterhaltungswert, der unfassbar ist, oder?
Absolut.
Und die Sommerblockbuster, die fehlen mir massiv. Dass es das so nicht mehr gibt. Und muss man jetzt nicht kommen mit Transformers 2000, keine Ahnung was. Das, der erste hat mir wirklich noch gefallen, aber der Rest ist auch nur Quatsch gewesen. Also.
Ja.
Ja. Das ist eine geile
Zeit. Kann ich dir zustimmen. Ja. Nein, ich habe wirklich, als ich heute Morgen ich habe nicht genau um 4 Uhr angefangen, am 10, weil du um 4 Uhr den Wecker kommst und ich verwache nie wegen dem Wecker. Bin verwacht und dachte, bin ich eigentlich nicht ganz putzig gestern, als ich mir den Wecker gestellt habe. Wieso stelle ich mir den Wecker auf die 4? Ich war voll verwirrt gewesen. Und dann, ich muss ja den Film noch schauen. Es war halt wirklich das Müssen gewesen, weil ich es vorher nie gemacht habe. Und dann kommt das Logo gleichzeitig von Gangsters Paradise von Coolio und ich bin wirklich bam, voll da gewesen. Da dachte ich, wie geil, es hat sich schon gelohnt, den Film anzuwerfen.
Absolut, allein schon wegen dem Logo. Allein wegen dem Logo. Absolut. Wegen nichts anderem.
Ja.
Und allein schon, wenn du Top Gun Maverick schaust, wirst du am Anfang schon Freude haben.
Okay.
Mehr sage ich jetzt nicht. Aber
es, das ist gut.
Doch, ich sag's, es kommt das alte Logo. Das alte. Mit dem Don Simpson zusammen. Das alte.
Okay.
Ja.
Ich habe mir noch rausgeschrieben, also eigentlich haben wir nichts rausgeschrieben zum Regisseur, weil ich habe keinen einzigen Film von ihm kennt.
Was, nicht?
Nein.
Wirklich? Du hast Revolutions Orphans nicht kennt. Oder
also ist Happiness in dem Fall
is Loving Your Teacher hast du nicht kennt.
Alles klar. Nein, aber dafür, umso cooler, was der Drehbuchautor schon für Drehbücher oder für welche Filme er Drehbücher geschrieben hat. Zwar Black Widow, aber nicht der Marvel-Kram, sondern der Thriller mit, den habe ich glaube als Kind gesehen und der ist mir so geblieben, mit Deborah Winger und was hat er noch gemacht? Rain Man natürlich, oder?
Ja, genau.
Der Feind in meinem Bett mit der Julia Roberts und auch mit Julia Roberts, meinte ich, ist die Hochzeit meines besten Freundes.
Mhm. Aber, ja. Also die Story von diesem Film ist ja wirklich grundsolid, das ist eine perfekte Kinokost.
Ja, absolut.
Und was man sagt, es basiert auch auf einem Buch von Luanne Johnson.
Genau.
Jetzt bin ich aber, ich habe das Buch noch nicht gelesen und ich bin nicht sicher, ob das wirklich jetzt autobiografisch ist.
Ja.
Halbwegs ein bisschen verschönt dargestellt. Aber ich finde das natürlich sehr spannend. Es ist natürlich wirklich perfektes Kinomaterial in den 90er Jahren. Und dann halt, das geht ein bisschen einher auch mit der ganzen, weißt, du hast in den 90er Jahren Menace to Society gehabt.
Mhm.
Und der andere Gangs, wenn man immer vergisst, ist nur einiges, wenn man immer vergisst. Ach Gott. Ah, ich hätte geheißen. Es gibt zwei bekannte Milieufilme. Manchester Society und der andere, den ich immer vergisst. Und irgendwie, soll ich sagen, der Film passt perfekt dazu. Die ganze Welt, was dort gibt, nochmal ergänzen. Du siehst noch die Sichtweise von der Schule irgendwie.
Mhm.
Mit den Kindern umgehen und wie eigentlich auch jeder Sieg, den du erringst, wieder etwas kostet. Mhm. Also sie laden dann der Raoul zum Essen ein, weil er einfach, was ist schon, sie haben die Arbeit müssen schreiben oder irgend so etwas, genau,
Dylan Zitat. Mit dem Dichter Dylan.
Genau.
Ja,
und so. Er gewinnt das, also er erringt den Sieg für sich, er macht es aber quasi fast zunichte, weil er sich für 800 Stutz eine Lederjacke kauft und dann irgendein Gangster Geld schuldet oder irgend so einen Scheiß hat. Also schon, in diesem Medien, du gewinnst etwas und du verlierst auch wieder massiv mehr. Mhm. Und dann auch, dass Michelle Pfeiffer ihm das Geld lehnt, für ihren $24.500, was sie im Jahr verdient. Das ist, also, jo, es ist einfach, zum einen habe ich es ein bisschen doof gefunden, dass sie das Geld lehnt, dass es so viel ist.
Mhm.
Und andererseits, eben, so, jetzt, der Reality-Check, das ist wohl wirklich so die Wahrheit. Jeder Erfolg in diesem Milieu wird aber zunichte gemacht durch die Realität, die vorherrscht. Mhm. Und wie wenig von diesen Kindern in der Realität, trotz der tollen Lehrerin, ein tolles Leben hatten nachher.
Ja.
Wie viel schaffen es? Ein oder zwei?
Ja, vermutlich.
Vielleicht.
Ja.
Das ist schon heftig, weißt du? Also, das ist halt die Realität von Amerika.
Ja, das hast du mega gut beobachtet. Das habe ich mir alles nicht notiert.
Du schaust den Film um 4 Uhr morgens, ich am 8 Uhr zu Abend, das ist der Unterschied,
Ja,
weißt
ich weiß nicht, ob das besser gewesen wäre, ob
du?
es dann niveauvoller gewesen wäre, was ich zu dem Film sage. Nein, ich habe einfach gefunden, er ist, wenn ich es mal ein bisschen auf tieferem Niveau beschreibe, ich habe gefunden, er ist 80 Minuten lang und ich will das nicht wert, aber es ist ein sehr harmloser Film. Und das habe ich mir vor allem herausgeschrieben, weil ich den als mega brutal in Erinnerung
Voll.
abgespeichert habe. Also nicht mega brutal, aber ziemlich brutal abgespeichert.
Ich auch. Ich habe auch härtere Erinnerungen gehabt, ehrlich gesagt.
Okay, lustig.
Aber
Und ich glaube, es hat einfach die Schlägerei mal gegeben, die ist ja auch relativ harmlos
ich habe
gewesen.
nichts gesehen. Also,
Genau.
das sind ja zwei in der Klasse aufeinander losgegangen. Mehr ist eigentlich
Ja,
nicht gesehen. Und zwar der Emilio und der Raul sind sie ja gesehen, oder?
genau.
Und der Tod, der passiert, den siehst du ja gar nicht. Was
Ja.
ich aber noch geschickt finde, wenn es eben nicht siehst, dann hat es du hast dort nicht auf irgendwelche brutalen Szenen gehabt, sondern auf was hat das mit der Lehrerin gemacht? Oder mit der Luann, wie die nachher das Ganze müssen akzeptieren. Der schwierige Schüler, der eigentlich ein richtiges Arschlochkind war. Er ist einfach der Arsch von der Klasse und gleich, die ist psychisch die kaputt gewesen nachher. Sie hat das Gefühl, ich habe eine Droh zu ihm hergestellt. Endlich habe ich irgendwie eine Connection, dann ist die Connection gehabt, weil er erschossen wird. Schon. Und eben, ich glaube, nochmal die Realität dort, die ist wirklich dann so ungeschönt gesehen jetzt eigentlich.
Ja, also ich habe die letzten 20 Minuten, gerade die ungefähr 100 Minuten, hat es mir dann wirklich, ich habe so gedacht, ja, okay, es war ein Film gewesen, à la Club der Toten Dichter, hat es mich erinnert. Aber also mich hat es dann schon gepackt und das ist vor allem, oder fast ausschließlich an der Michelle Pfeiffer gelegen.
Sie ist grossartig. Sie ist für
Das
mich auch
ist
der
mega.
Hauptanker am Film. Es ist nicht der Song,
Ja.
es ist ein Michelle Pfeiffer Film. Es ist kein
Ja.
Coolio-Film. Also
Nein.
sie ist grossartig und ich habe nicht gedacht, hey, ich hätte eigentlich von ihr noch gerne viel mehr Filme gesehen. Ich bin ganz ehrlich, ich bin,
Genau das
sie
habe ich im
hat
Fall auch gedacht.
wirklich, also ja, ein bisschen eine Filmografie, da müsste viel mehr sein eigentlich.
Ja.
Viel mehr bemerkenswert, weil sie ist einfach wirklich mega gut gewesen. Sie hat auch so einen Ausdruck im Gesicht. Sie ist so zwischen der verschupften kleinen Blonde, wo aber dann gleich hure viel drauf hat. Das ist so die Range, die sie hat, weißt du, die kann irgendwie alles, oder?
Ja, voll,
Das finde ich
voll.
schon sehr beeindruckend bei ihr. Und jetzt ist es halt leider auch dem Alter, wo du in Hollywood nicht mehr interessant bist als Frau. Wenn wir ehrlich sind.
Ich
Also,
habe gedacht, sie kommt vielleicht, sie ist ja, glaube ich, ungefähr knapp über 60, oder?
ich glaube, 58 ist sie,
Meinte
ja.
ich. Ja, und ich habe so gedacht, ah, dreimal wird Oscar nominiert, nie bekommen. Also entweder kommt sie fürs Lebenswerk über, oder dann kommt sie wirklich als Großmutter in einem, von irgendjemandem noch einen Oscar als beste Nebendarstellerin über, oder so. Also ich hoffe, dass sie nochmal einen grossen, guten Film, einen guten Film, gross hat sie ja gehabt mit dem Marvel-Film.
Ja. Aber dass sie noch als Hauptrolle mal etwas Dickes bekommt irgendwie, oder?
Schwierig, aber ja.
Ja, es ist
Also
halt.
ich habe wirklich, ich bin voll begeistert gewesen. Ich habe sie gekannt und sie ist, die Michelle Pfeiffer hat bei mir nichts ausgelöst. Weder, dass ich sie unsympathisch finde oder nicht gut oder mega gut. Und als ich den Film geschaut habe, dachte ich, ja, wie du es vorhin gesagt hast, ich will mehr viel von ihr sehen.
Ja, ich will mehr Filme von ihr aus den 90er
Ja.
Jahren sehen.
Ja.
Oder aus der guten alten Zeit, ja.
Ja, genau. Also, und mein einziger Kritikpunkt am Film ist, und das ist ja eher unüblich, dass ich nur etwas zu meckern habe, und ich könnte es auch weglassen, aber ich sage es jetzt gleich. Genau das, was ich cool gefunden habe, die Michelle Pfeiffer, wo der Film reisst, ist halt dann auch, wenn man böse ist, auch halt ein kleiner Schwachpunkt. Weil ich hätte gerne schon noch zwei, drei, klar, wir haben das Raoul und den Emilio erwähnt, aber gleich noch ein bisschen mehr Fleisch am Knochen. Das ist schon ein bisschen. Vielleicht auch, weil es von 1995 ist, der Film, ein bisschen. Ja, es ist zu wenig. Was soll ich
Es
sagen?
ist ein
Es ist ja. Es ist.
Crowd-Pleaser.
Ja,
Und es
voll.
pleased Crowd.
Ja,
Und
ja.
der Film hat zu wenig Ecke und Kante eigentlich.
Ja,
Ich glaube, das
genau.
ist irgendwie, ich
Ja.
denke, ich habe das Buch nicht gelesen, aber ich denke, die Lehrerin, wenn die so eine Klasse gehabt hat und die jetzt umgerissen, da ist viel mehr gewesen, also ich gebe nur einen Schockgestänge und dann ist die Sache wieder erledigt. Da ist viel mehr
Ja,
gewesen, um die Connection herzustellen. Die hat sich wohl wirklich den Arsch aufgerissen mit denen. Und das siehst du halt so nicht. Es geht dann doch sehr schnell, bis die Klasse irgendein Vertrauen hat zu anderen. Also, weißt du, ich meine, es geht sehr,
voll,
sehr
ja.
schnell und das ist jo, es ist kein glaubwürdiger Film eigentlich. Ich habe ein
Ja.
glaubwürdiges Milieu. Das ist, glaube ich, noch.
Ja. Ja, aber ich würde ihn auf jeden Fall empfehlen, zum den schauen, für all die, die ihn noch nicht kennen.
Unbedingt, er hat auf
Oder schon lange nicht mehr gesehen haben.
IMDb hat er 6,5, glaube ich, was ganz
Ja,
okay
habe ich
ist.
auch gemeint,
Das würde ich auch, würd ich auch etwa geben, so 3 Letterboxd, 3,5 Sterne, 3 Sterne, irgendetwas voll mit Tendenz zu mehr vielleicht sogar, aber es ist, wie gesagt, ein bisschen zu wenig. Wir müssen noch ein bisschen mehr aufdrehen. Und generell, ich meine, so Film, wo an so abgefuckte Schulen spielen. Da gibt es noch einen anderen. Und zwar der Principal, wenn du das kennst, wenn du den kennst, von James Belushi, wo er eine Schule übernimmt, gezwungen wird.
Ja, ich glaube nicht.
Und er wird dort aufräumt, aber anders, wie ein Baseballschläger. Da musst du mal schauen. Das ist ein harter. Das ist ein harter.
Okay.
Der Principal.
Sehr gut, danke für den Tipp. Ja. Gut, wenn wir das Thema abschließen vom Hauptfilm.
Ich würde sagen.
Gut. Und jetzt, wo du schon schön ein paar Tipps gegeben hast, hast du vielleicht nochmal einen Tipp für einen Film oder eine Serie oder es darf auch ein Buch sein für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer?
Mhm. Also, wenn ich ein Buch empfehlen kann, dann natürlich ein Buch, was um Film geht. Das ist auch der falsche Platz irgendwie. Und zwar, das Buch heisst The Film Club.
Okay.
Und es geht um Folgendes. Es ist ein autobiografisches Buch von einem kanadischen Filmkritiker, wo in dem Buch die Beziehung zu seinem Sohn beschreibt. Und der Sohn ist sowohl so um die 18 gewesen, ein bisschen so ein Schuldropout. Und der Vater hat gesagt, los Sohn, du darfst bei mir wohnen. Der hat das noch geschieden, by the way. Also, Sohn, du darfst bei mir wohnen, kein Problem. Du kannst bei mir wohnen, solange du willst. Bedingungen sind kein Alkohol, keine Drogen, keine Weibergeschichten. Dann kannst du drin wohnen und musst nichts machen. Aber du schaust bei mir, mit mir pro Woche 3 Filme und redest mit mir drüber.
Ah, geil.
Und das geil. Buch ist für mich eines der schönsten Bücher, die ich je gelesen habe. Das US-Cover zeigt, das ist immer typisch deutsche Bücher und amerikanische Originalbücher, oder? Das Originalbuch zeigt so eine Farm im Dunkeln, wo so halb ein Kino darstellt. Ein mega Cover.
Okay.
Auf Deutsch heißt das Buch «Unser allerschönster Tag» und du siehst zwei Männer an einem Fluss sitzen. Kein Witz.
Okay.
Was der Film klappt, jetzt weiss ich gar nicht, wie der Autor heisst.
Aber gut, hast du den deutschen Titel gesehen, weil der ist wenigstens weil der Filmclub ist, vielleicht gibt es nochmal ein Buch, das ähnlich heißt.
David Gilmour, das ist der David Gilmour, ist der Autor. Und ich empfehle das jedem zu lesen. Lest es auch auf Deutsch, dann doch nicht vom komischen Cover irritieren lassen, vertraut mir. Ist ein mega geiles Buch. Also, und du hast hinten, also weißt du wirklich, da wird alles geschaut. Und hinten ist eine Liste von allen Filmen, die geschaut worden sind.
Oh Gott.
Und dann bin ich natürlich durchgegangen. Was habe ich alles gesehen? Oder? Und das ist grossartig. Wenn ich noch etwas anderes empfehlen kann, es läuft übrigens Obi-Wan jetzt auf Disney Plus. Ich habe die ersten beiden Folgen geschaut und das sehr pleasing gefunden. Bin gespannt, wie das weitergeht. Obwohl ich jetzt die Star Wars Serie nicht reinsucht wie nichts, aber hey, es ist Obi-Wan Kenobi, Mann. Und Ewan McGregor spielten und hey, das musst du gesehen haben. Also er ist halt einfach toll. Ich würde auch noch gerne empfehlen, etwas auf Netflix, und zwar etwas fürs Herz. Love on the Spectrum. Sagt ihr das irgendetwas?
Okay. Nein, gar nicht.
Da geht es um eine Doku über Menschen in den USA und in Australien, sind zwei Serien, die an Autismus leiden, also auf dem Autismus-Spektrum sind und wie die eigentlich daten. Und es ist sehr, sehr herzig. Ich würde Nasti ein bisschen bereit legen, weil du willst mir einfach nur helfen, weil du weißt, autistische Menschen, die deine Sachen anders ansprechen als mir, die haben ihre Hobbys und die Hobbys sind alles.
Yeah.
Oder? Und die eine Mädchen, Frau, die sagt eigentlich, während meine Schulkollegen Justin Bieber bewundert haben, ich die Vögel bewundert, die da oben durchfliegen. Aber so ein Beispiel, oder? Ich hätte es auch völlig klar sagen. Und das Spektrum ist natürlich riesig, oder? Dann auch mit dem Intelligenzfaktor dahinter. Ein paar sind hyperintelligent, ein paar sind eher auf der anderen Seite vom Spektrum. Das ist mega spannend und das empfehle ich sehr gerne. Und das Letzte, was ich empfehle, Leute, und das hat fast schon mit Eigenwerbung zu tun, das tut mir wirklich leid, Christoph. Ich bin momentan auf Actionkult, mache ich eine Reihe mit. Ich bespreche alle 4 bis 6 Wochen einen Steven Seagal-Film.
Das habe ich gelesen, ja.
Auch nach Ausstrahlungsreihenfolge, zusammen mit dem Kollegen Jan Langer von der Glotzenden Zimbelaffen, das ist ein deutscher Podcast. Wir kennen uns online schon seit x Jahren. Wir haben früher einen Blog gehabt, er hat einen Blog, ich einen Blog gehabt und wir haben immer wieder miteinander kommuniziert, aber haben nicht gewusst, wer wir sind. Und plötzlich ist sein Logo auftaucht, das Podcast. Da habe ich gewusst, dass wir mal Kontakt aufnehmen. Und wir haben uns die Aufgabe gestellt, dass wir alle Seagal-Filme besprechen. Also alle, größtenteils alle. Die meine Nebenrolle vielleicht nicht, aber überall, wo er eine Hauptrolle hat, die besprechen wir. Und das Schöne bei dem ist, du fährst auf einem Höhepunkt schon an. Weil die ersten 10 Filme, 12 Filme sind alle von Warner Brothers oder 20th Century Fox produziert worden, sind Kinofilme gesehen. Mhm. Und dann ab den 2000er Jahren geht es in den B-Movie-Sumpf. Mhm. Und ab den 2010er Jahren geht es eigentlich in den C-Movie-Sumpf. Also du siehst jetzt hörst zwei Männer zu, die einen Höhepunkt erleben, filmische. Und du siehst dann die Abwärtsspirale, wo wir nie mehr rauskommen werden. Und das wird grossartig. Also wir haben jetzt gerade, wir haben Nico besprochen, sein Erstling. Wunderbarer Warner Brothers Film von Andrew Davis. Ich finde, das muss man gesehen haben, der ist einfach toll. Als letztes haben wir Hard to Kill besprochen. Ein Film, der 89 Minuten geht und wir haben es geschafft, 2 Stunden 40 darüber zu reden. Also,
genau, den Folgebeschreibung habe ich gelesen heute
Morgen. Wir sind ein bisschen krank. Und als nächstes besprechen wir Ende Monat zum Töten freigegeben Marked for Death. Und ich freue mich, ich bin ganz ehrlich, das ist für mich der Höhepunkt von meinem Filmpodcast schaffen bislang mit dem Jan das besprechen, weil wir beide haben den gleichen Blick. Wir haben den ungeschönten Blick auf das Schauspiel und wissen, was für ein Arsch er eigentlich ist. Mhm. Aber wir haben die gleiche Bewunderung für die Filme, das sind unsere Lieblingsfilme gewesen, früher, als Kind, als Jugendliche. Yeah. Mit diesen Filmen sind wir aufgewachsen. Andere haben Van Damme gehabt, oder der Dudikoff, und wir haben halt Seagal gehabt.
Ich habe die zwei anderen schon auch gehabt, aber nur so vielleicht in ein oder zwei Filmen. Und bei mir ist Steven Seagal auch noch in den 20, also als ich 20 und 25 war. Das ist dann mein Äquivalent zu den Horrorfilmen, die ich jetzt vorher mal erwähnt habe. Ich schaue, wenn ich müde bin, so billige Horrorfilme. Dann habe ich gerne am Abend im Elfin und Steven Seagal Film geschaut, weil da habe ich gewusst, ich komme das über, was ich jetzt noch mag.
Hast du alle geschaut?
Nein, ich glaube nicht, aber sehr, sehr viele. Und sehr viel auch doppelt, weil ich vielleicht in den ersten 20 Minuten nicht gecheckt habe, dass ich das schon mal gesehen habe.
Klar,
das sind ja alle. Aber das gibt es bei mir auch bei anderen Filmen.
Aber das ist ja einfach die Chance für alle und auch für die, mit uns mitzumachen. Also, ihr wisst immer, was kommt bei uns. Nico ist vor etwa eineinhalb Monaten gekommen, Hard to Kill vor einer Woche. Dann kommt zum Töten freigegeben, dann kommt Dead Revenge, dann kommt Alarmstufe Rot. Wir gehen wirklich der Ausstrahlungsreihe folgen, wenn ich was produziert worden noch. Und ich kann vor allem sagen, die ersten 12 Folgen werden wir abfeiern ohne Ende und dann wird es schwierig.
Das ist cool. Nein, ich höre auf jeden Fall 3. Also ich höre wahrscheinlich nicht alle Folgen von deinem Podcast.
Das ist okay.
Die einen Actionfilm, und Action ist halt schon nicht so mein Genre eigentlich, aber die Filme, die ich kenne, dort höre ich auf jeden Fall 3. Das klingt jetzt besonders geil mit dem Steven Seagal.
Also ich möchte nicht gross meinen Podcast bewerben, aber ich möchte einfach die Lanze für ein paar Leute brechen. Ich habe erst gerade an der Fantasy Basel, bist du gesehen?
Nein.
Hat den Steffen Anton endlich persönlich kennengelernt. Er ist Barney Stinson-Double. Also sprich, er sieht genau gleich aus wie Neil Patrick Harris.
Geil.
Und ich habe das Glück gehabt, ihn per Facebook schon vor ein, zwei Jahren kennenzulernen. Ohne, als ich aufs Aussehen gedacht habe, es war in einer Filmgruppe, wo über Police Academy geschrieben worden ist. Mhm. Und ich habe eine Schwäche für Teil 5. Ich habe das angeschrieben, er hat mir kommentiert und so sind wir etwa ins Gespräch gekommen. Cool. Und da habe ich ihn angeklickt und er sieht aus wie Barney Stinson. Lustig. Und mit dem habe ich eben die zweite Folge von Action Cult Police Academy 5 besprochen. Und sagen wir so, mit ihm hole ich jetzt immer für relativ witzige Filme jetzt. Also wir haben dann noch American Fighter 2 besprochen und bald kommt er zu mir für einen Spencer Hill Film und das wird dann ganz großartig.
Uiuiuiui. Yeah. Okay, gut, super. Nein, hast du ja am Anfang nicht so viel Werbung dürfen machen. Die ziemlich schnell.
Ich möchte eigentlich eher die Filme bewerben als mir selber, wenn ich ehrlich bin, weil die Filme einfach geil sind.
Das ist doch toll. Gut, also ich habe nur eine Empfehlung. Yeah. Die geht dafür ein bisschen länger, die auszuführen. Mm-hmm. Ich habe nämlich, bevor wir aufgenommen haben, habe ich noch in eine Arte-Serie reingeschaut, oder wo in der Arte-Mediathek reinläuft. Und zwar die Serie Mafia Queens. Es geht um Männer, die einem Mafia-Clan angehören. Mhm. Alle am gleichen, sie sind zusammen an einem Junggesellenabend. Und nach zweieinhalb Minuten geht es dann weniger um Männer, weil die sind alle tot. Und dann geht es um Frauen, wie es der Titel schon vermuten lässt, von diesen Mafia-Bossen und Mafia-Angehörigen. Von diesen Töchtern oder auch Geliebten, die dann plötzlich hinführen kommen, weil die Männer halt tot sind. Und zwei männliche Protagonisten gibt es noch, nämlich der Albert, heisst er, glaube ich, schwarze Schafe der Familie, und der 9-jährige Ido. Weil der Ido hat es übersehen, die Gangster, die Mafia-Angehörige alle verschossen haben. Es kommt dann wirklich aus in diesen Mafia-Kreisen, dass der Ido dabei war. Er hat zwar niemand gesehen, aber wird halt jetzt gleich als Zeuge verfolgt. Und das Ganze tönt jetzt einfach nach so einem 0815 Mafia-Setting eigentlich. Aber wenn man den Trailer anschaut, der geht glaube ich eineinhalb Minuten, die Zeit sollte man sich wenigstens nehmen, wo dann in den letzten 20 Sekunden noch der Song aus Spiel mir das Lied, oder einer von den Songs aus Spiel mir das Lied vom Tod gespielt wird, wo dann auch in der Serie nach 6 Minuten kommt, habe ich gewusst, ich muss das als nächstes schauen. Und ich habe die erste Folge gerade noch geschaut, bevor wir jetzt den Podcast aufgenommen haben. Und in der Serie hat es wirklich auch sehr viele komische Momente und es erinnert mich sehr stark an Guy Ritchie-Filme, also an die guten Guy Ritchie-Filme.
Ich wollte gerade sagen.
Und ja, also ich habe es gefeiert und ich werde auf jeden Fall, also das ist sicher etwas, was ich am Pfingsten fertig würde schauen. Es sind glaube ich 2 Staffeln, total, meinte ich 21 Folgen. Mhm. Es sind glaube ich 35 Minuten, weil ich bin nicht sicher, aber ich glaube am Ende von der Folge, was eher unüblich ist in der heutigen Zeit, bringen sie eine Vorschau auf die nächste Folge.
Okay.
Oder dann ist das Ganze ein wilder Zusammenschnitt am Schluss gewesen, aber ich meinte, es ist eh vor.
Ist das eine italienische Produktion, gell?
Nein.
Nicht?
Zu dem komme ich jetzt eben noch. Aha. Nachdem ich ja die Verbindung zu der letzten Folge, wo ich mit dem Spike über Spiel mir das Leben tot geredet habe, schon hergestellt habe, komme ich jetzt gerade in die Überleitung zu dem, was wir in der nächsten Folge besprechen. Und zwar ist es eine israelische Serie. Hat den Nachteil, sofern man nicht die Sprache spricht, dass man die Untertitel lesen muss. Es gibt keine deutsche Synchronisation. Und ja, ich kann sie noch nicht vollends empfehlen. Ich habe jetzt eine Folge geschaut und die ist sehr vielversprechend. Hat ein paar wirklich irrwitzige Szenen und plötzlich wird sie auch wieder sehr ernst und sehr spannend. Und normalerweise, wenn sich jetzt bei einem Film der Film nicht kann entscheiden kann, was will er jetzt sein, dann habe ich manchmal ein bisschen Mühe, aber bei dieser Serie bin ich jetzt einfach gespannt, wie es weitergeht. Und nächste Woche reden wir auch über eine israelische Serie. Da ist ein Kollege von mir, auch am Start. Und zwar heisst, die ist eine Netflix-Serie und es geht um die Serie Stiesel, um eine ultra-orthodoxe Familie. Also ein bisschen etwas anderes thematisch wie die Mafia-Geschichte jetzt.
Spannend, sehr gut, danke.
Ja, genau. Ja, Dominik, hey, danke vielmals für deine Zeit. Es hat mir mega Spass gemacht.
Danke
für dich. Hoffe dir auch.
Ja, mega.
Und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich wünsche euch eine gute Woche und bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.
Bye bye.